Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, wolltest du noch etwas loswerden, was dir ein bisschen auf der Seele brennt?
Ja, das stimmt, Steffen. Ich wollte mich eigentlich bei den Zuhörern bedanken für die netten Worte, die uns in den letzten Wochen tatsächlich erreicht haben. Ich kann nicht so schnell antworten an der Stelle, tut mir wirklich leid. Vor allem, weil wir in Brandenburg Ferien hatten und ich meiner Familie versprochen hatte, ein bisschen weniger Schule, mehr Familienzeit irgendwie zu haben. Aber ich werde auf alle Antworten, die uns dann geschrieben haben, also an der Stelle ein riesen Dankeschön für die lieben Worte. Das hat gut getan.
Und uns auch ein bisschen motiviert, einen etwas schwereren Brocken heute mal zu heben.
Na, motiviert würde ich nicht sagen, aber jetzt trauen wir uns erst einmal.
Und zwar soll es heute um John Hattie und das Visible Learning gehen. Es gibt bestimmt viele, die schon über John Hattie Bescheid wissen, die vielleicht den Namen auch schon gar nicht mehr hören können. Und es gibt auch einige, die vielleicht noch gar nicht mit ihm in Berührung gekommen sind. Wir versuchen, beide in dieser Folge abzuholen. Also es soll nicht nur um die Basics gehen, sondern wir möchten wirklich einen großen Bogen um das Thema spannen. Aber damit wir alle erstmal so ein bisschen auf dem gleichen Wissensstand sind, erklär uns doch mal genau, wer John Hattie ist und was ihm im Bereich der Bildung so bekannt gemacht hat.
Ja, John Hattie ist im Grunde ein Bildungsforscher aus Neuseeland, der viele Studien zusammengetan hat, die gebündelt wurden zu Metastudien. Und 2008 hat er dann das erste Mal Visible Learning rausgebracht. Das hatte ungefähr 800 Metastudien drin. 15 Jahre später, also im Frühling 23, hat er Visible Learning 2.0 quasi rausgebracht. Diesmal waren dann 2100 Metastudien drin. Das hatte ungefähr 130.000 Studien dann in Zahlen und betrifft ungefähr 400 Millionen Schüler. Also ist das ein Datensatz, was relevant ist, würde ich behaupten.
Gut, zoomen wir da mal ein bisschen raus, um zu verstehen, was da genau passiert ist. Also die Anekdote, glaube ich, die John Hattie zumindest erzählt, warum er das gemacht hat, war, er hat mit vielen Leuten gesprochen und jeder hat so auf sein System geschworen und hat gesagt, ja, das funktioniert, das ist toll für die Bildung und die Kinder lernen viel. Und in der Tat haben auch die Systeme dann meistens funktioniert, die die Lehrer angewandt haben, aber es gab keine Vergleichbarkeit. Man konnte also nicht sagen, das funktioniert so gut und das ist besser oder das funktioniert dann und dann. Und dann wurden diese Studien gebündelt und dann diese Effektstärke errechnet.
Genau, er hat irgendwie Faktoren rausgesucht, die für Schule relevant sind. Als Beispiel wäre zum Beispiel ein Faktor war Feedback, Reflexion, also sind all diese Kategorien sozusagen, die werden als Faktor genannt und die dazu wurden Studien durchgeführt und am Ende wurden sie dann zu Metastudien zusammengeführt.
Also vereinfacht gesagt, wurden diese Studien, die einzelnen kategorisiert, dann wurde mit einer allgemeinen Formel das Outcome der Studie, also das, was bei rausgekommen ist, in eine mathematische Zahl, also diesen Wirkungsgrad, umgewandelt. Und dann wurden alle Studien aus dieser Kategorie zusammengefasst, um dann so einen Durchschnittswert dieses Wirkungsgrades zu bekommen.
Genau, die Effektstärke dann ist dann rausgekommen.
Genau, dabei ist ihm aufgefallen, ich glaube, das ist dann wiederum ein Zitat von Klaus Zierer, Lernen lässt sich nicht verhindern.
Genau, deswegen hat er den Nullpunkt quasi verschoben und zwar auf 0,4. Denn alles von 0 bis 0,4 ließe sich nicht vermeiden. Und somit ist die Effektstärke 0,4 so der Nullpunkt, um zu gucken, ab wann, also ab da fängt es an zu wirken.
Also so wie ich es verstanden habe, ist 0,4 auch der Durchschnitt aller Effektstärken.
Genau.
Also die wurden alle geguckt. Das heißt, man sagt, 0,4 ist so der Durchschnitt. Da wäre man im Durchschnitt. Aber als Lehrkraft will man ja die begrenzte Zeit, die man mit den Schülern hat, mit möglichst hohen Wirkungsgraden verbringen. Also das heißt, statt auf Maßnahmen oder Kategorien zu gucken, die nur unterdurchschnittlichen Einfluss auf meinen Unterricht haben, schaue ich mir lieber die Sachen an, die überdurchschnittlich funktionieren, um meinen Unterricht und meinen Wirkungsgrad als Lehrkraft zu erhöhen.
Ja, um auch effizient irgendwie im Alltag zu sein. Also manchmal hat man als Lehrkraft tolle Ideen, wenn man aber auch einen kurzen Blick reinwagt, merkt man irgendwie, die Effektstärke dieser Idee ist vielleicht nicht ganz so hoch. Und dann ist halt die Frage, ob man nicht anders priorisiert oder eben nicht.
Genau. Es gibt nochmal in den Daten ein paar Anmerkungen, die wir auch machen müssen, die ich, glaube ich, auch in einem Interview mit Klaus Zierer gelesen hatte. Das Problem bei den Daten ist, das sind ja teilweise Studien noch aus ganz anderen Zeiten, sage ich mal. Also ich glaube, die reichen bis in die 70er Jahre zurück und kommen teilweise auch aus anderen Ländern mit anderen Begebenheiten. Also ich glaube, als Visible Learning mal rauskam, wollte irgendein deutscher Politiker dann die Sommerferien abschaffen, weil er dachte, dass es einen negativen Effekt hat. Was aber daher kam, dass diese Studien, die das anscheinend belegt haben, aus Ländern kamen, die viel längere Sommerferien haben, weil die mit der Erntezeit zusammengelegt wurden. Also das war dann die Arbeit von Klaus Zierer, diese allgemeinen Sachen.
Das für das deutsche Publikum oder für die deutschen Lehrkräfte zu übersetzen sozusagen. Also wichtig, muss man sagen an der Stelle. Es ist gut und wichtig, damit zu arbeiten als Lehrkraft. Man kann aber nicht alles 1:1 irgendwie für Deutschland anwenden. Also man muss sich schon überlegen, okay, was macht Sinn und wo ist der Hebel, was kann ich irgendwie nutzen, um irgendwie den Unterricht noch wirksamer irgendwie zu gestalten.
Es gibt ja bereits verschiedene Podcasts über Hatti und seine Studien. Wir wollen das aber ein bisschen anders machen. Zumindest haben wir, so wie wir das Thema aufbereiten wollen, bei keinem anderen Podcast gesehen. Erklär doch mal, wie wir an die Sache rangehen wollen.
Na, wir wollen eher praktisch rangehen. Also bei allen Folgen oder Podcast-Folgen, die ich in den Sommerferien gehört habe, ging es wirklich um die Studien selbst, um die Faktoren selbst und deren Effektstärke. Es ging aber nie darum, wie kann man das tatsächlich praktisch im Schulalltag integrieren. Welchen Einfluss hat das tatsächlich oder wo sind die Hebel, die ich ja nutzen kann, um irgendwie im Schulalltag tatsächlich das anwenden zu können. Dass diese praktische, die Praxis hat gefehlt. Und das würde ich ganz gern irgendwie versuchen zumindest, ja, zu bessern.
Genau, also das heißt, du hast ja schon nach den Regeln von Hatti oder nach den Bereichen, wo du hohe Effektstärken gesehen hast, wo du gesagt hast, die würdest du gerne in deinen Unterricht integrieren, hast du bereits bestimmte Dinge umgesetzt, worüber du dann auch berichten willst, wie es tatsächlich in der Praxis funktioniert, weil die meisten bleiben halt auf dieser theoretischen Ebene hängen. Ja, und da fehlt halt einfach der Praxisbezug.
Der Praxisbezug fehlt und manchen Lehrkräften sind im Alltag, man hat nicht immer die Zeit, sich irgendwie hinzusetzen und man würde gern, aber man weiß nicht wie und der Alltag ist da und die Familie ist da und es bleibt einfach meistens zu wenig Zeit, um sich konkret auseinanderzusetzen und dann dachte ich, wenn ich ein paar Elemente mit an die Hand geben kann, damit es schnell umgesetzt werden kann, warum nicht? Also versuchen wir mal. Im Schulalltag tatsächlich für mich mache ich das so, dass ich mir Mikroziele setze und ich gucke mir meine Liste. Ich habe ja eine schöne Liste mit 300 Faktoren und ich gucke immer irgendwie, was will ich umsetzen. Und dann nehme ich mir ein Ziel und dann versuche ich das irgendwie extrem aufzubauen, um in diese Routine reinzukommen. Das heißt, ich nehme nicht die Liste und bin restlos überfordert mit den 300, sondern ich nehme mir irgendwie wöchentlich eins, was ich wirklich aktiv irgendwie versuche umzusetzen.
Gut, lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen anders aufziehen. Also wir gehen jetzt einfach mal von einer Lehrkraft aus, die noch gar nicht sich diese Hattie-Studien angeguckt hat und diese Effektstärken und Ziele noch gar nicht im Unterricht integriert hat. Also deine Empfehlung wäre, nicht binär zu arbeiten und zu sagen von 0 auf 100, sondern du nimmst ja erstmal eine Liste, priorisierst die eventuell, gehst nochmal durch und fängst dann mit einer Maßnahme an oder einem Bereich, der einen hohen Wirkungsgrad hat und konzentrierst dich nur auf den, webst den in deinen Unterricht ein. Und sobald du merkst, du hast es etabliert, würdest du dann auf die nächste Kategorie übergehen.
Genau. Also so bin ich nicht überfordert und so ist es irgendwie am Ende abrechenbar, ob ich das umgesetzt habe oder nicht. Wenn ich aber 3 oder 5 Faktoren irgendwie rannehme gleichzeitig, dann bin ich in der Woche verloren. Das ist zu viel.
Würde wahrscheinlich auch die Kinder dann ein bisschen überfordern, weil das sind ja auch nicht nur Maßnahmen, die sozusagen auf dich als Lehrkraft wahrscheinlich
ja, nicht eine nur, Auswirkung es kommt haben. Darauf an, welche Faktoren angenommen werden, aber wenn ich Faktoren nehme, die nur die Lehrkraft irgendwie betreffen, dran nehme dann, und 5 Stück davon, dann habe ich echt ordentlich zu tun und das sollte dann nicht sein. Also Ziel ist, dass man den Unterricht wirksam gestaltet, ohne selber irgendwie komplett überfordert zu sein. Und da lohnt es sich, ein Faktor, eins nach dem anderen irgendwie ranzunehmen.
Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen und auch eine kleine Podcast-Serie schon gemacht. Du arbeitest ja nach einem, ich sag's mal, Cura-ähnlichen Modell, was du ja, dir selber so ein bisschen erarbeitet hast, aber sehr viele Bereiche des Cura-Modells durchaus übernommen hast. Da ist ja auch diese Feedback-Schleife mit drin in diesem Cura-Modell. Das ist dann eine Sache, die dir auch hilft, deine Maßnahmen, die du jetzt durch Hattie versuchst zu etablieren, einfach für dich nochmal zu bewerten.
Ja, weil die Kinder geben sich untereinander Feedback, ich gebe selber Feedback und die geben mir auch Feedback. Das heißt, ich weiß immer irgendwie, wie kommen die Sachen an, die ich da irgendwie veranstalte und ich gehe meistens ganz offen ran und sage, das probieren wir. Das ist mein Ziel, die Kinder haben auch ihre Ziele und ich kommuniziere das offen für dieses Jahr. Ich übernehme eine neue Klasse dieses Jahr, 4. Klasse. Habe ich mir vorgenommen, dass die Kinder sich wöchentlich ein Ziel auf dem Tisch quasi aufschreiben, um zu gucken, irgendwie, um das nochmal deutlicher irgendwie zu machen.
Das hattest du früher immer in deinem Planer, Wochenplan mit drin. Das heißt, die Kinder übertragen das jetzt vom Wochenplan auf den Tisch.
Dass es immer sichtbar ist. Das Ziel ist es, das Lernen sichtbar zu machen. Und ich möchte irgendwie so viel wie möglich, irgendwie ich möchte diese Fortschritte sichtbar machen. Also ich glaube, es ist für die Kinder relevant und wichtig zu sehen, okay, das ist mein Ziel und das muss ich erreichen. Und dann kann ich die Kinder immer wieder auf dieses Ziel ansprechen, wenn es unter der Woche zum Beispiel nicht ganz so gut läuft. Also wir wollen Zieltransparenz irgendwie.
Ist wahrscheinlich für dich auch einfacher, weil wenn die Kinder das in ihrem Wochenplaner drin haben, wenn man so um die 20 Kinder hat,
Man
sich nicht alle jederzeit merken.
Wir haben zwar die Themen immer am Freitag, also wir haben uns für die kommende am Freitag immer für die kommende Woche die Ziele gesetzt und die haben wir mündlich thematisiert. Also ich habe jedes Kind einzeln gefragt und stichprobenartig Notizen gemacht, aber tatsächlich kann man sich nicht alle 20 merken und somit ist es sinnvoll, wenn sie auf dem Tisch tatsächlich irgendwie. Ja.
Jetzt als Lehrkraft, wenn man beschließt, seinen Unterricht, ich sag's mal, aufzupeppen nach den Wirkungsgraden von Hattie, ist man ja erstmal alleine. Also das ist ja eine Sache, die sozusagen aus einem selber erstmal herauskommt. Wie stellt man sich am besten innerhalb der Schule auf? Weil diese Umstellung, zumindest sagt es auch die Studie, zielt ja auch viel auf den Austausch der Lehrkräfte untereinander ab. Das heißt, man sollte damit durchaus offensiv im Kollegium vielleicht umgehen und gucken, ob man Gleichgesinnte findet. Optimal wäre es, wenn die ganze Schule mitmacht, was aber wahrscheinlich in vielen Fällen nicht passieren wird. Aber man sollte gucken, ob man ja einfach Gleichgesinnte im Kollegium hat und mit denen sich irgendwie zusammentun. Wie würdest du da vorgehen?
Na, ich habe heute den neuen Klassenraum an der neuen Schule eingerichtet und da waren auch schon Kolleginnen dabei, die auch dabei waren, ihr Klassenraum aufzuräumen und zu putzen. Als ich fertig war, ist eine Kollegin reingekommen mit dem Hausmeister zusammen und sie waren erst einmal überrascht. Eine Mischung aus überrascht und perplex. Es hat viele Fragen aufgeworfen. Einige konnte ich schon irgendwie beantworten. Die Kollegin hat sich schon zum Hospitieren angemeldet. Also es war eine Mischung aus Überraschung und Interesse. Aber die Überraschung war halt da irgendwie. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass man versuchen muss, im Kollegium zu arbeiten oder zusammen Alliierten zu finden, damit man wirksam ist. Also bei Hattie ist ein Kriterium zum Beispiel, ein Faktor wäre kollektive Wirksamkeit, hat eine Effektstärke von 1,43. Das ist mit die fast ein von den höchsten Werten, irgendwie, die es da gibt. Das bedeutet irgendwie, dass wenn man das Gefühl hat, gemeinsam etwas zu bewirken, ist man wirksam. Wenn man es einem alleine macht, ist man wahrscheinlich auch wirksam, aber nicht ganz so erfolgreich.
Ja, denke ich auch. Also versucht, einen größtmöglichen Kreis zu finden, wenn es nicht die ganze Schule ist. Vielleicht ist es dann ein Fachbereich, vielleicht ist es dann eine Klassenstufe, die Parallelklasse, wie auch immer, guckt, ob ihr Gleichgesinnte findet, mit denen ihr euch austauschen könnt. Das ist auf jeden Fall einfacher. Kämpft nicht gegen Windmühlen. Guckt auf eure psychische Gesundheit vor allen Dingen. Also versucht nicht zu missionieren, aber denke, versucht offensiv zu sein und zu gucken, ob ihr Gleichgesinnte findet.
Ich fand das heute gar nicht so schlimm. Also meine Tür war offen, als ich umgebaut habe, als ich an meine Möbel da reingebracht habe und die Kollegin ist einfach reingekommen und hat Fragen gestellt und hat gleich ihre Probleme angesprochen, wie ich das machen würde. Also das war ein cooler Austausch irgendwie, auch wenn ihre Verwunderung ihr anzusehen war in dem Moment. Aber es war nichts Negatives dabei, also es war keine komplette Ablehnung irgendwie.
Ja, die Verwunderung hat wahrscheinlich dann Neugierde geweckt, ne? Statt Ablehnung. Das sind ja dann.
Genau, also manche kommen, sind überrascht und es ist gleich negativ und sie ist gekommen, war überrascht, aber hat für irgendwie Interesse gesorgt irgendwie. Und das war ein nettes Gespräch. Genau, wichtig ist, dass man es nicht in seinem, also ich hätte auch alles umstellen müssen können und die Tür zumachen, dass bloß keiner sieht. Das sollte nicht das Ziel sein, sondern offen irgendwie. Und sie meinte, sie wüsste nicht, wie sie mit ihren Räumen machen soll, damit die Kinder nicht irgendwie getrennt sind und damit sie alle zusammen hat. Und da ist einfach irgendwie, man kann Hilfe anbieten.
Wo wir jetzt beim Thema Klassenraum, was du gerade als Stichwort reingeworfen hast, sind. Was mich am meisten bei der Hattie-Studie verwundert hat, ist, dass die Dinge, die öffentlich diskutiert werden und die man vermutlich in Umfragen ganz oben sehen würde, eigentlich gar keine großen Effektstärken haben. Also da geht es vor allen Dingen um, wie groß ist die Klasse? Wie ist der Klassenraum aufgebaut? Wie ist die Digitalisierung? Wie ist die Ausstattung der Schule? Das sind eigentlich alles Dinge, um die, sag ich mal, viel diskutiert und geredet wird, die aber gar keine hohen Effektstärken haben, was einem erstmal verwundert. Bring doch mal da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle.
Na, ich würde zusammenfassen, kann man einfach sagen, auf die Lehrkraft kommt es an. Also das ist eigentlich die größte Effektstärke, irgendwie, wenn die Lehrkraft sich deren Rolle irgendwie bewusst ist und wirklich was bewirken möchte, dann ist das die halbe Miete. Ich hatte letztens eine schöne E-Mail bekommen dazu und die Kollegin meinte, die Eltern wehren sich ein bisschen gegen neuen Sachen. Und sie hat aber einen schönen Satz zum Schluss geschrieben. Sie meinte, wenn all ihre Bemühungen halt die Sachen zu ändern nicht wirken bzw. nicht vorwärts kommen, sie versucht es trotzdem, es den Kindern irgendwie schön zu machen, dass sie irgendwie mit positiven Gefühlen auf ihre Grundschulzeit zurückblicken können. Und das fand ich echt ein schöner Satz, weil wenn ich mir meine Kinder angucke, denke ich, die blicken nicht so gerne zurück auf die Grundschulzeit und das ist so schade. Die sind so klein. Ich denke, auf die Lehrkraft kommt es an. Das ist der größte Hebel,
den es gibt. Mit deinen Kindern meinst du jetzt deine eigenen Kinder, nicht die Schüler, genau, die du unterrichtest. Genau, also das heißt, eigentlich übersetzt kann man sagen, wenn man eine Lehrkraft hat, die, ich sag's jetzt mal, einfach recht lapidar schlecht ist, die kann man in die moderne Schule stecken, die kann man mit digital ausstatten, wie man möchte, da kann man den Klassenraum innovativ gestalten, da kann man Budgets zur Verfügung stellen. Wenn die aber schlecht ist, bleibt der Unterricht schlecht, egal wie die Ausstattung dann ist. Also da ändert sich dann nichts, wenn man an diesen äußeren Strukturen arbeitet.
Genau, also zum Beispiel, um Hattie nochmal kurz zu zitieren, dann sagt er zum Beispiel, erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer zeichnen sich durch Fachkompetenz, pädagogische Kompetenz und didaktische Kompetenz aus. Je besser diese Kompetenzen zueinander in Beziehung gesetzt werden können, desto größer ist der Einfluss auf die Lernenden. Das bedeutet also, es reicht nicht, top fachlich aufgestellt zu sein, wenn ich pädagogisch nicht wertvoll arbeite. Es müssen diese drei Rädchen, die müssen wirklich ineinander führen und reibungslos laufen. Es reicht auch nicht irgendwie, wenn ich pädagogisch super mit den Kindern umgehen kann, aber fachlich eine Niete bin. Funktioniert ja auch andersrum nicht. Und auch didaktische Kompetenz ist halt irgendwie gefordert.
Also das ist so ein Dreiklang, der vorhanden sein muss, aber wenn ich das richtig gesehen habe, die Fachkompetenz hat einen Wirkungsgrad von 0,2. Also die scheint eher ein kleines Rädchen in diesem Dreiklang zu sein.
Genau. Also und dann das Ganze muss noch irgendwie von Haltung getragen werden. Da sagt auch Hadi, er sagt ja auch, es geht ja nicht um das Wissen und das Können der Lehrkräfte, es geht auch um das Wollen, um die Werte, die vermittelt werden wollen. Das ist diese Haltung. Und einfach nur kompetent zu sein, reicht halt nicht, wenn Wille und Werte nicht da sind.
Für mich als Nicht-Lehrkraft sind es ja erstmal gute Nachrichten. Denn wenn ich mir die Schullandschaft angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Ausstattung der Schulen in naher Zukunft verbessern wird, dass sich die Digitalisierung großartig ändern wird. Also es mag sein, dass jetzt digitale Geräte angeschafft werden, aber ich kenne noch keine Schule, die wirklich stabiles Internet hat, wo alle Schüler gleichzeitig irgendwie im WLAN drin sein können, um mit Tablets zu arbeiten. Die Klassengrößen werden sich höchstwahrscheinlich auch allein wegen Lehrermangel nicht großartig ändern, sondern eher größer werden. Aber das sind alles Faktoren, die gar nicht diesen großen Wirkungsgrad haben, sondern diesen großen Wirkungsgrad haben eigentlich die Faktoren, die schon an den Schulen sind, und zwar die Lehrer. Und jeder Lehrer hat die Möglichkeit, jetzt zu versuchen, seinen Unterricht so anzupassen, dass er den Wirkungsgrad erhöht.
Jeder hat das Werkzeug schon in der Hand Und wir können es potenzieren, wenn wir uns als Kollegium zusammentun. So muss man es sehen.
Das erinnert mich an die Star-Thrower-Geschichte, wo ein Junge am Strand lang geht und Seesterne, die angeschwemmt wurde, reinzuwerfen, wieder ins Meer. Da liegen tausende Seesterne. Ein anderer Spaziergänger kommt und sagt, das macht doch keinen Sinn, du kannst nicht alle retten. Und das bringt doch nichts. Und dann sagt der Junge, doch, für den einen bringt das was, für den, den ich rette. Und ich glaube, wenn viele Lehrer so sich in ihrer Position sehen und sozusagen immer mehr anfangen, diese Seesterne wieder ins Meer zu werfen, dann kann das auf unser Schulsystem einen großen Impact haben.
Ja, für die paar, die bei mir in der Klasse sind, macht das den Unterschied. Ich kann nicht die ganze Schule retten, aber für die paar macht es. Und vielleicht nehme ich morgen einen Faktor, was für ein paar Kinder nicht ganz so relevant ist, aber für die paar, wo es relevant ist, das macht den Unterschied. Und so muss man es sein. Man muss es wirklich wollen. Und letztens ist im Lehrerzimmer irgendwie den Satz gefallen, ja, die Kinder sind halt so. Also negativ meine ich. Nein, Kinder sind nicht so. Also die Kinder werden mit der Zeit wahrscheinlich so. Aber man kann, wenn man es als Lehrkraft wirklich möchte, dann kann man das anders machen.
Wir hatten ja, glaube ich, neulich auch mal drüber gesprochen, wo du dann die Frage gestellt hast, und da habe ich relativ lang drüber nachgedacht, ab welchem Zeitpunkt verliert man eigentlich Kinder, die nicht lernen wollen? Weil Kinder ja eigentlich, wenn sie auf die Welt kommen, immer lernen wollen.
Genau, ich fand den Satz letztens in dem Podcast irgendwie, als wir zusammen gehört haben, lernen lässt sich nicht vermeiden. Ja. Und, aber wir haben in der Schule Kinder, die sich komplett weigern. Irgendwie. Das heißt, was ist dann passiert in deren Entwicklung, dass sie in die Schule kommen und sich weigern? Das ist verrückt. Und ab wann verliert man die Kinder? Ich glaube, wenn dieses Dreieck zwischen Lehrkraft, Schüler und Inhalt nicht funktioniert. Und dann kommt man nochmal, also es ist wieder, es kommt man nochmal auf das Cura-Modell irgendwie. Differenzierung, Individualisierung, also nur so kann man die Kinder irgendwie weiter behalten. Da hatte Meyer noch irgendwie auch 10 Punkte, 10 Merkmale guten Unterrichts rausgebracht. Und so ist es auch irgendwie bei Hattie. Es gibt auch irgendwie 7 Kriterien zum guten Unterricht.
Das sind diese 7 Cs, ne?
Genau, also 7 C zum bildungswirksamen Unterricht irgendwie. Und auf Deutsch wäre das irgendwie, erst einmal fängt es irgendwie bei Challenge an, also dass man die Passung des Zieles irgendwie hat. Das heißt, man schätzt die Kinder ein, man weiß, wo jedes Kind irgendwie steht. Also zum Beispiel die Beurteilung oder die Einschätzung des Leistungsniveaus durch die Lehrkraft hat eine Effektstärke von 1,42. Das ist riesig. Das heißt, wenn ich mich als Lehrkraft dahinsetze, mir die Mühe mache, wirklich für meine Lernportion quasi das Leistungsniveau der Kinder irgendwie zu eruieren, damit ich sie genau da abholen kann, wo sie stehen, dann habe ich sie. Dann sind sie halt da. Und dann,
das wäre jetzt beim Cura-Modell zum Beispiel diese Einteilung in diese Sternaufgabe,
genau,
wo die Kinder sich dann je nach Tag aussuchen können, welchen Schwierigkeitsgrad sie sich aussuchen.
Genau, also und da kann man irgendwie unter Challenge kann man wirklich alles Mögliche, so die Differenzierung, man kann wirklich so viel reinpacken, so und dann ist es der erste Schritt, also ein Kriterium. Dann hätte man noch die Fürsorge, das heißt die Schüler-Lehrer-Beziehung, die hat eine Effektstärke von 0,63, also die ist definitiv wirksam.
Das C dazu wäre dann Care, ne?
Genau, richtig. Und dann Klassenzusammenhalt ist auch irgendwie mit einer Effektstärke von 0,58 ranzuziehen. Also, dass man guckt, dass die Kinder sich wohlfühlen. Also, dass man eine Art Wohlfühloase irgendwie schafft. Dann hätten wir nochmal die Motivation. Also der Versuch, die Kinder zu motivieren, auch wenn man sagt, irgendwie die Kinder sollen eher von sich aus motiviert sein, also sachbezogene Motivation. soll man halt trotzdem gucken, dass die Kinder motiviert rangehen. Also nicht alle sind halt sofort dabei, und dabei kann man sich aber helfen, wenn man irgendwie hinterfragt, was die Kinder schon wissen zu einem bestimmten Thema. Und dann schwupps, hat man die. Also einfach nur ranzugehen und zu sagen, okay, alle sollen grundsätzlich motiviert sein, funktioniert nicht. Man muss aber über Methode irgendwie kurz nachdenken und vor allem die Kinder irgendwie fragen, was sie schon zu einem bestimmten Thema kennen. Vielleicht können sie an dem Tag Experten sein, zum Beispiel.
Du machst es ja auch, glaube ich, ganz gerne, dass du bestimmte Sachen, wenn du jetzt Unterrichtsinhalte vorbereitest, die jetzt zum Beispiel mal über eine Woche gehen, dass du die dann auch schon ankündigst und die Kinder vor dem Wochenende auf die nächste Woche heiß machst und dann auch Sachen schon ankündigst, sodass die sich irgendwie schon richtig freuen, am Montag auf die Schule,
die Sachen dann zu bearbeiten. Ja, das habe ich öfters mal gemacht, letztes Jahr zuletzt zum Thema Mathekonferenz. Oh, das habe ich groß angekündigt. Wir werden eine Mathekonferenz. Und allein das Wort hat für die Kinder für Begeisterung, die hatten keine Ahnung, was eine Mathekonferenz ist, hatten wir bisher noch nie gemacht. Ha, die waren so Feuer und Flamme und haben jeden Tag gefragt, wann findet denn die Mathekonferenz statt? Und das lief irgendwie super, weil die Kinder so Feuer und Flamme war für eine Sache, eine Methode, die sie bisher nicht kannten. Also die hatten keine Ahnung, aber und so kann man irgendwie versuchen, den Unterricht, das hat nichts gekostet, weil ich das einfach nur im Vorfeld angepriesen habe, ich habe Werbung gemacht für den Unterricht im Grunde, und alle, auch die Eltern, wussten, die Mathekonferenz kommt, weil die Kinder haben das überall berichtet. Also, und auch im Nachgang wurde zu Hause erzählt, wir haben eine Mathekonferenz irgendwie gemacht. Das muss man einfach überlegen, wie kann ich den Unterricht bewerben, sodass man den Kindern das Gefühl vermittelt.
Es funktioniert cool. Wahrscheinlich nicht jede Woche, aber so für spezielle Sachen, genau, und wenn man so einen kleinen Baukasten hat mit so ein paar Tricks, sage ich mal, wie man Kinder motivieren kann.
Ja, nicht nur das, sondern damit habe ich auch an meiner Beziehung zu den Kindern gearbeitet, weil dadurch sind viele Gespräche entstanden. Irgendwie viele Kinder sind zu mir gekommen und haben gefragt, ja, was macht man denn genau bei der Mathekonferenz und wann machen wir die und wie lange denn noch? Und sind halt viele Gespräche, die vielleicht sonst nicht zustande gekommen wären, und das nennt man Beziehung. Also kann ich nur empfehlen. Dann hat man noch ein Faktor, wäre die Klassenführung. Also dass man guckt, dass man das Verhalten beeinflusst, dass man irgendwie klare Regeln irgendwie vorgibt. Das wäre auch mit einer Effektstärke irgendwie von 0,60 ranzuziehen.
Das machst du dann zum Beispiel mit deinen klaren Regeln, die du aufstellst, die du vor jeder Arbeitsphase nochmal visualisierst. Der genau. Assistent der Woche, die nochmal ansagt, das ist so deine Art, die Klasse zu führen, klare Regeln,
klare
Konsequenzen. Stetig wiederholen, klare Konsequenzen. Jedes Kind weiß eigentlich Bescheid. Und ja. Du hast ja auch nochmal im Bereich Klassenführung machst du es ja auch, dass du die Gemeinschaft versuchst sehr zu stärken. Also, dass die Kinder sich untereinander helfen und dass sie zum Beispiel in Ich-Botschaften in Konflikten auch regen.
Ja, also unsere Klassenregeln sind alle als Ich-Botschaft erstmal formuliert, und wir besprechen oft, also ich frage immer, was ist das gewünschte Verhalten oder welches Verhalten brauchen wir, um diese Aufgabe ordentlich irgendwie bearbeiten zu können, und dann sagen die Kinder, ja, ich brauche auf jeden Fall Ruhe, ich muss schleichen, wenn ich aufstehe, und ich darf nicht irgendwie plappern, ich muss flüstern. Und dann sprechen wir auch irgendwie, okay, was passiert, also was ist denn, wenn ein Kind laut ist? Und dann sagt eine andere, ja, aber ich brauche Ruhe zum Arbeiten, das wäre ja sehr unfair. Also wir versuchen irgendwie zu thematisieren, ja, dass das negative Verhalten Konsequenzen hat, und das nicht nur für das eine Kind und für die Lehrkraft, sondern für alle Kinder. Und dadurch vermeide ich irgendwie Störungen, weil keiner möchte tatsächlich nicht akzeptiert werden. Und wenn Kinder wirklich negativ auffallen, dann muss man sich als Lehrkraft fragen, okay, warum? Und ich hatte letztens, ich war als Teilungslehrkraft drin und ich habe ein Kind, was bei mir irgendwie schwieriges Kind, schwierige Verhältnisse, ist mein Krönchenkind irgendwie, darauf muss man aufpassen, schwierige Familie, alles schwierig. Bei mir läuft es auf sein Niveau, aber stört nicht, macht keinen Blödsinn. Aber woanders, es ist unglaublich. Also er kriegt zu jeder Stunde, wo ich nicht drin bin, einen Antrag. Ich habe gefragt irgendwie, warum? Wo ist der Unterschied? Und er meinte, er braucht Aufmerksamkeit. Und das ist der Punkt. Entweder
Entweder dann, kriegt er die Aufmerksamkeit oder holt sich die?
Es gibt zwei Wege, entweder positive oder negativ. Bei mir holt er sich positive Aufmerksamkeit und bei den anderen Kollegen, die ihm keine große Aufmerksamkeit schenken wollen, kriegt er negative Aufmerksamkeit. Positive oder negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und das ist halt schade. Also, und wie oft sieht man im Klassenraum irgendwie, die Krötchenkinder sitzen eigentlich ganz weit weg im Klassenraum. Irgendwie, naja, also so weit weg wie nur möglich. Ist doch konträr zu dem, was ich eigentlich erzählen möchte. Wenn ein Kind stört, dann braucht es Aufmerksamkeit. Und dann ist es doch leichter als Lehrkraft zu sagen, okay, dann schenke ich dir positive Aufmerksamkeit, als ich die ganze Zeit tattle, weil du dich nicht benimmst. Also meine Krötchenkinder, die sitzen bei mir entweder direkt am Schreibtisch, bei mir am Tisch direkt oder haben einen Tisch daneben. Ein Kind bei mir vor Ewigkeiten hatte sogar einen Tisch hinter meinem Schreibtisch, also wirklich komplett abgetrennt vom Rest irgendwie. Der war immer in greifbarer Nähe, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir wirklich Stuhl an Stuhl saßen. Aber das hat er gebraucht. Das war irgendwie für ihn ein sicherer Ort. Das war keine Bestrafung. Also mein Schreibtisch ist grundsätzlich keine Bestrafung. Im Gegenteil, die Kinder sitzen gerne dran. Aber man muss immer gucken, was brauchen die Kinder. Und da ist es halt wieder irgendwie, man muss gucken, wo kann ich die Kinder abholen. Was braucht jedes Kind? Also Beurteilung irgendwie.
Dazu hilft wahrscheinlich der nächste Punkt im bildungswirksamen Unterricht. Und zwar haben wir hier Feedback und Klassendiskussion.
Ja, Feedback hat, ich weiß nicht mehr die Effektstärke aus dem Kopf, aber die ist auch also 0,51 genau. Klassendiskussion 0,82, also ist riesig. Man hat die Tendenz als Lehrkraft irgendwie diese Phasen zu canceln, weil man denkt, diese Arbeitsphase ist so viel wichtiger und tatsächlich ist es nicht. Also ich verbringe elendig viel Zeit im Unterricht, Gespräche zu führen, manchmal mehrere Kreise innerhalb eines Blocks, um einfach irgendwie das Lernverhalten zu besprechen, die Erwartungen, die Ziele, ein Zwischenergebnis zu sichern und. Nur so kann ich irgendwie das Verhalten der Kinder beeinflussen. Wenn wir nicht darüber reden, offen, was jeder braucht irgendwie zum Lernen, und dann nehme ich mich auch nicht raus, sondern als Lehrkraft, ich brauche echt Ruhe. Also ich kann nicht im Krach arbeiten, das ist für mich irgendwie enorm schwierig und das ist bei 20 Kindern nicht immer einfach, das so halbwegs leise zu haben. Aber wenn ich das als Lehrkraft irgendwie sage, dann...
Wie funktioniert das genau? Weil du sagst, du redest viel dann mit den Kindern, holst dir Feedback ein. Wenn ich jetzt einfach mal, eine Stunde dauert 45 Minuten, du hast 20 Kinder, dann hat jedes Kind... sagen wir mal, knappe 2 Minuten Redezeit, also theoretisch, wenn man jetzt den Durchschnitt macht. Nimmst du dann eher kleine Gruppen, mit denen du dann die Feedbackrunden machst? Machst du das im Klassenverbund? Also wie läuft das ab mit dem Feedback?
Ja, es ist bunt gemischt, je nachdem. Also ich habe immer meine 4 Farben an den Wänden. Das ist immer mein Fallback sozusagen, wenn ich eng mit der Zeit bin zum Beispiel oder damit es schnell geht, damit wir nicht in den Kreis gehen, damit, da sind die 4 Farben von grün bis rot sozusagen und auch mal innerhalb eines Blocks sage ich, okay, wir machen eine kurze Feedbackrunde und ich frage zum Beispiel, inwieweit, wir haben ja noch eine Stunde zu diesem Thema, aber wer hat bis jetzt irgendwie, wer hat das Gefühl, seine Zeit sinnvoll genutzt zu haben? So. Bitte einsortieren. Und dann stehen die Kinder da und dann frage ich, okay.
Also ist das Feedback gar nicht immer nur im Kreis, dass man redet, sondern das können auch Wortmeldung sein.
Kurze Wortmeldung oder ohne Wortmeldung. Also wenn die Kinder jetzt an den vier Ecken von dem Klassenraum stehen, dann nehme ich mir irgendwie stichprobenartig irgendwie manche Kinder und frage, okay, was könntest du jetzt für die nächste Stunde irgendwie, was ist dein Ziel, was möchtest du jetzt daran verbessern? Wenn dein Kind sich bei Orange ansortiert hat, weil er die ganze Zeit geplappert hat, dann soll er irgendwie verbalisieren, welches Ziel er sich setzt für die nächste Stunde. Ich könnte aber irgendwie rangehen und sagen, du stehst bei Orange, ich sehe zu das nächste Mal, dass du dich benimmst. Aber das ist nicht geholfen. Dem Kind muss es bewusst werden, dass es sich erstmal nicht konzentriert hat, weil es geplappert hat. Und ich frage, okay, was kannst du machen? Also welches Ziel setzt du dich, damit du es schaffen kannst? Und was brauchst du, um das zu schaffen? Vielleicht braucht es einen anderen Platz für die nächste Stunde. Das können die Kinder verbalisieren, also das können sie reflektieren. Und dann frage ich im dritten Anlauf auch, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du von mir, um sicher zu sein, dass du dein Ziel erreichst?
Also siebst du dann so ein bisschen aus durch verschiedene Mechanismen, welche Kinder das Feedback dann dringend brauchen in dem Moment?
Jedes Kind braucht Feedback. Also ich nehme auch welche, die bei Grün stehen. Was also auch als gutes Beispiel quasi, also wenn ein Kind bei Grün steht, weil es perfekt gearbeitet hat, war leise, ist schnell vorangekommen, hat alles verstanden, fehlerfrei gearbeitet, wie auch immer, frage ich, okay, wie hast du es geschafft? Erklär doch mal, wie? Und dann kann das Kind irgendwie verbalisieren, ja, ich habe mir einen ruhigen Platz ausgesucht oder ich habe mir einen Partner ausgesucht, wo ich weiß irgendwie, er kann mir in dem Fall helfen. Ich habe mir nicht meine beste Freundin ausgesucht. Also auch das können die Kinder verbalisieren. Und dann ist es ja besser, das Kind sagt es als Ich-Botschaft irgendwie, als wenn ich als Lehrkraft sage, na seht mal, die Marlene, die hat sich ja den besten Partner ausgesucht und sie hat drüber nachgedacht, aber schau irgendwie du hast es nicht gemacht, bitte schau, dass du eher wie Marlene bist. Also die Botschaft ist dieselbe, aber der Effekt ist ganz anders. Also das, was am Ende rauskommt, ist, ja, sie war in der Lage, irgendwie sich den richtigen Partner auszusuchen und hat vorher drüber nachgedacht. Und Kind B hat es halt nicht geschafft. Aber wie habe ich das Kind zu dieser Reflexion gebracht? Das ist irgendwie...
Zumal dann andere ja auch aus den positiven oder negativen Beispielen lernen. Also wenn jemand halt sagt, genau, okay, der Platz war irgendwie zu laut, ich konnte hier nicht arbeiten oder die Sonne hat reingeschienen und direkt in mein Gesicht, dann wissen die anderen Kinder eventuell auch, okay, Montag, dritte Stunde, ist der Platz nicht so.
Es ist, also ich versuche irgendwie mit diesen positiven Botschaften irgendwie eher zu bewirken als negativ. Also zum Beispiel, wenn ich mir wünsche, dass die Kinder jetzt ihre Plätze aufräumen und ich sehe, ein Kind hat zwar aufgeräumt, aber ein Heft ist ja noch da, dann sage ich, oh, ich lobe Kind A, ich sehe, der Tisch ist komplett frei von allen Heften. Das finde ich toll. Und schwupps weiß Kind B, oh, da ist noch ein Heft, das packe ich halt weg. Ich hätte aber als Lehrkraft sein können, und da würde ich wetten, dass die meisten das so machen, Kind B, nimm das Heft doch runter, ich habe gesagt, du sollst den Platz frei machen. So, und aber bei ersten Beispiel, im Grunde ist das, was ich bewirken möchte, ist es dasselbe, ist nur wie ich es rübergebracht irgendwie, ist ganz anders. Und ich glaube, wenn man auf die Kommunikation achtet als Lehrkraft, dann hat man viel gewonnen.
Der nächste Punkt ist Clarify.
Klarheit.
Die Klarheit,
ja,
genau.
Na, das ist ein wichtiges Kriterium zum guten Unterricht. Also,
aber was heißt in dem Fall Klarheit?
Die Klarheit der Lehrperson. Also bin ich klar in meiner Sprache zum Beispiel? Ist es klar, was ich von dir möchte als Schüler? Ist es klar, welches Ziel irgendwie? Sind wir uns einig über das Ziel? Also ist es für alle klar, was ich irgendwie möchte? Oder hat ein Kind irgendwie nicht ganz das Ziel verstanden zum Beispiel? Weil dann können wir nicht zu diesem Ziel kommen, wenn das Kind nicht weiß, welches Ziel es überhaupt irgendwie noch erreichen soll zum Beispiel. Also deswegen ist irgendwie, Zielsetzung soll klar sein, die Sprache soll klar sein, wie man da hinkommen soll klar sein.
Wieder
Die Regel, wie das alles abläuft irgendwie. Also die Klarheit der Lehrkraft zum Beispiel hat eine Effektstärke von 0,79, also ist wirklich sehr wirksam. Und wenn ich selber irgendwie hibbelig bin und nicht ganz so klar bin und ach, und das habe ich vergessen, irgendwie vorzubereiten. Ach, wie habe ich das? Wie wollte ich das nochmal haben? Und also wenn ich nicht klar und strukturiert rangehe, dann wird es irgendwie für guten Unterricht schwierig. Wenn ich aber als Person, als Lehrkraft irgendwie dastehe und ich habe einen klaren Plan, wo es lang geht, wie es lang geht und was wir als Ziel erreichen wollen, dann bin ich ganz anders präsent, auch im Klassenraum, und dann ziehe ich all meine Schäfchen irgendwie mit mir mit sozusagen. Und das ist halt irgendwie relevant. Es geht auch darum, dass man die Methode irgendwie mal hinterfragt. Also, dass man passt die Methode zum Ziel. Also ist das die beste Methode, die ich benutzen kann, um dieses Ziel zu erreichen? Also manchmal will man auf einmal eine coole Methode, eine neue Methode ausprobieren, oder irgendwie ist es die Standardmethode, aber passt die wirklich zum Ziel, oder könnte ich vielleicht eine andere Methode irgendwie anwenden, die vielleicht an dem Moment nicht ganz so cool ist, aber die für dieses Ziel irgendwie besser wäre zum Beispiel. Also es geht darum, irgendwie das alles zu klären, um guten Unterricht irgendwie gewährleisten zu können. Das letzte Kriterium zum guten Unterricht wäre dann die Sicherung. Also da geht es wirklich darum, bewusstes Üben zu stärken, das Zusammenfassen zu üben, also dass die Kinder in der Lage sind, zusammenzufassen, was sie gelernt haben, wie sie es geschafft haben, also wirklich alle Vorgänge der Übungsphase nochmal zu versprachlichen mit eigenen Worten. Und das hat eine Effektstärke von 0,9, also ist definitiv sehr wirksam, wenn die Kinder wirklich in der Lage sind, ja, das Geübte nochmal in Worten zusammenzufassen.
Wenn du die TÜ machst, also da hatten wir auch nochmal eine Folge drüber gemacht bei der TÜ, sagst du ja, dass du Inhalte eigentlich dauerhaft übers Schuljahr durchschleifst. So jetzt in Mathe zum Beispiel, die Grundrechenarten, die man eventuell teilweise Monate vielleicht gar nicht behandelt, die hältst du am Leben. Jetzt in diesem Zirkel geht es aber tatsächlich eher darum, das aktuell Gelernte irgendwie nochmal zusammenzufassen. Also als so Recap nochmal zu besprechen und
Nein, nicht nur. Also wenn wir die TÜ korrigieren, geht es auch darum, irgendwie die Vorgänger zu versprachlichen, zusammenzufassen, nicht nur das Ergebnis rauszugeben, sondern das Ergebnis interessiert mich meistens ja gar nicht, sondern nochmal zu erläutern, wie ist man zum Ergebnis gekommen, wie hast du gerechnet, warum hat der Nachbar anders gerechnet, gibt es andere Möglichkeiten, warum ist bei Minus irgendwie manchmal macht es mehr Sinn zu ergänzen, warum, weshalb, also darauf kommt es an. Es geht immer noch, also Strategienentwicklung, dass die Kinder eine Strategie haben in jeder Lebenslage, sei es in Mathe oder in Deutsch oder wie auch immer. Da Strategie hat auch irgendwie eine Effektstärke von, genau, Strategien zur Zusammenfassung des Lernstoffes, 0,9. Also, dass die Kinder in der Lage sind zu erklären, was sie gelernt haben und wie sie es gelernt haben.
Also, dass die Kinder eher verinnerlichen, wie sie zum Ziel gekommen sind. Dass dieser Weg wichtiger als das Ziel eigentlich
ist. Ja, und das ist für jedes Fall irgendwie möglich. Also in Mathe geht es nicht, meistens geht es den Lehrkräften darum, irgendwie die Ergebnisse zu prüfen, um zu sehen, okay, habe ich richtig gerechnet, ja oder nein. Und das ist überhaupt nicht mein Ziel. Wenn das Kind gerechnet hat, will ich, dass er mir erklärt, wie hast du denn gerechnet? Warum hast du so gerechnet? Warum hast du nicht die andere Methode irgendwie benutzt? Kannst du das begründen? In Deutsch ist das irgendwie bei Wortarten, okay, du hast es als Nomen erkannt. Warum? Also, warum hast du das als Nomen erkannt irgendwie? Oder warum ist das irgendwie kein Verb? Ich dachte, das wäre ein Verb. Kannst du mir erklären, warum das? Also, dass die Kinder dieses Warum halt klären. Wie sind sie dazu gekommen? Warum haben sie sich so entschieden, dass sie das irgendwie begründen? Das ist wichtig.
Mit diesem Lernkreis haben Lehrkräfte ja jetzt diese 7 Schritte oder 7 Bestandteile des bildungswirksamen Unterrichts. Mhm. Das waren ja diese 7 Cs, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal auf die Lehrperson an sich zurückkommen. Weil wir haben ja vorhin schon ein bisschen rausgearbeitet, dass viele Lehrkräfte ja schon alles haben, um wirksamen Unterricht zu machen, nämlich sich selbst. Und dass die Haltung der Lehrkraft mit das Wichtigste ist. Wenn man die jetzt, die eigene Haltung, auf positive Effektstärken anpassen möchte, also wirksamer werden möchte, was wären da bestimmte Dinge, die man angehen sollte?
Welche Schritte man irgendwie? Na, ich glaube, der Anfang ist es wirklich zu gucken, die Beurteilung, also die Einschätzung des Leistungsniveaus der Schüler. Ich glaube, damit ist es viel getan. Wenn ich weiß, wo stehen die Kinder, kann ich eruieren, was brauchen sie, wie kann ich irgendwie wirksam sein, sodass ich jeden abhole. Ich
glaub, das also für jeden das richtige Ziel setzen, genau. Indem man Kinder in bestimmte
damit keiner,
Cluster bindet.
Ja, keiner überfordert ist. Also das war der erste Punkt, ist ein Kriterium, irgendwie Challenge. Man sagt irgendwie, das Lernen, also der größte Lerneffekt findet zwischen nicht zu leicht und nicht zu schwer. Also an der Grenze quasi zu schwer. Und dann muss man aber, um das rauszufinden, um das irgendwie zu treffen, muss man wissen, wo die Kinder stehen.
Also und es soll Beispiel, herausfordernd sein, aber nicht
überfordernd. Es soll herausfordernd sein, es soll nicht langweilig sein. Denn Langeweile hat tatsächlich irgendwie, also Passung des Ziels hat eine Effektstärke von 0,6 und ich glaube, Langeweile ist sogar negativ irgendwie. Langeweile hat eine Effektstärke von minus 0,49. So, da findet kein Lernen statt. Und wir haben ja eigentlich gesehen vorhin oder zu Beginn gesagt, irgendwie, dass Lernen sich eigentlich nicht vermeiden lässt. Also Ziel ist es wirklich, dass es nicht so leicht und nicht so schwer ist, aber an der Grenze zu schwer, damit der größte Lerneffekt dann erreicht ist.
Dann haben wir die Evaluation, ne, die man als Lehrkraft dann machen könnte.
Genau, dass man danach sich mit dem Kollegium austauscht, also die gemeinsame Wirksamkeitserwartung irgendwie. Man muss auch seine eigene Erwartung als Lehrkraft auch nochmal reflektieren. Also ist das, was ich erwarte, passt das mit dem, was die Kinder leisten können, ja oder nein? Das ist auch irgendwie manchmal, muss man einfach Abstriche machen, wenn das nicht hinhaut.
Was, glaube ich, auch noch einen starken Effekt hat, ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern.
Beziehung und Kommunikation. Also ich glaube, wenn man danach noch als Lehrkraft darauf achtet, wie man mit den Kindern kommuniziert, also dass man versucht, immer positive Botschaften auszusprechen, statt irgendwie zu tadeln, hat man viel gewonnen. Weil das macht automatisch was mit der Beziehung zu einem Kind.
Und du hattest ja vorhin schon mal das so ein bisschen angedeutet, dass durch deine Mathe-Konferenz du Beziehungen aufgebaut hast. Welche Möglichkeiten in der Schule außerhalb des Unterrichts nutzt du noch, um Beziehungsarbeit zu machen mit Schülern?
Eigentlich, sobald ich in der Schule bin, arbeite ich an meiner Beziehung. Also sei es draußen bei der Aufsicht zum Beispiel, also solange ich in der Schule bin, arbeite ich an meiner Beziehung. Ich mache auch irgendwie so Sondersachen. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich ein Kind, das hatte gesundheitliche Probleme und musste mehrfach hospitalisiert werden. Da habe ich das Kind auch im Krankenhaus irgendwie besucht, in Absprache mit den Eltern. Aber auch das macht was mit der Beziehung irgendwie, wenn das Kind merkt, okay, ich bin ihr scheinbar wichtig, weil sie ist ja nicht nur irgendwie im Unterricht für mich da, sondern auch außerhalb. Oder wenn die Kinder mir Briefe schreiben, antworte ich. Oder ich versuche, Beziehung so weit gefächert wie nur möglich irgendwie aufzustellen, damit ich gucke, dass ich jeden abhole.
Wie gehst du dabei vor? Du suchst dann gemeinsame Interessen oder Gemeinsamkeiten und versuchst darüber dann so einen Gesprächskanal zu finden? Oder wie kann man als Lehrkraft diese Beziehung irgendwie aufbauen? Oder ist es einfach eine Sache, die du intuitiv machst, die du so gar nicht in Worte fassen kannst?
Es ist halt schwierig, in Worte zusammenzufassen irgendwie. Also ich glaube, ich mache es recht intuitiv, aber ich glaube, wenn, ja, ich nehme wahrscheinlich, ich gucke mir die Kinder an und ich gucke, okay, was sind deren Interesse und wo haben wir einen Schnittpunkt irgendwie, was uns beide irgendwie betrifft. Ist nicht immer einfach, weil bei manchen hat man keine großen Berührungspunkte, aber ich finde immer irgendwie eine Kleinigkeit als Begrüßung, zum Beispiel morgens, wenn die Kinder in den Raum kommen, geben sie mir die Hand und dann finde ich immer ein paar Worte für das Kind, sodass das Kind sich schon da irgendwie angesprochen gefühlt hat, schon vor um 8 sozusagen. Ist nicht immer einfach, aber Beziehung ist das A und O. Wenn man die Kinder haben möchte, dann sollte man definitiv an der Beziehung arbeiten und an der Kommunikation. Das geht nicht ohne. Also ich kann mich die ganze Zeit bemühen, eine gute Beziehung zu einem Kind aufzubauen. Wenn ich aber die ganze Zeit nur schimpfe, dann wird das mit der Beziehung nicht hinhauen, automatisch. Also auf die Sprache achten, Ton achten, auch die körperliche Körpersprache ist halt wichtig. Und danach gucken, irgendwie, dass man an der Beziehung arbeitet, sich die Zeit nimmt in der Schule, auch wenn man manchmal lieber in die Pause gehen möchte, trotzdem guckt, dass man an der Beziehung arbeitet. Es gibt viele Wege.
Wir haben heute uns Hattie nochmal angeguckt. Was ist Hattie überhaupt? Wir haben diese 7 Cs besprochen für den bildungswirksamen Unterricht. Wir haben rausgearbeitet, dass man gar nicht auf Schulreformen warten muss, um Bildungs- oder um wirksamen Unterricht zu machen, sondern dass man eigentlich als Person schon da ist und
Nicht nur als Person, man ist als Person da, potenziert durch das Kollegium.
Durch das Kollegium, ja.
Und dass die Begebenheiten vielleicht nicht ganz so einfach sind, aber man ist schon selber da und das ist schon viel wert.
Wie gehen wir mit Hattie jetzt weiter vor? Wir planen ja eine kleine Serie.
Genau, die Serie ist noch nicht fertig. Also wir haben noch keinen finalen Plan, würde ich behaupten. Aber als nächstes Thema habe ich mir schon mal die Angst quasi.
Das heißt, wir gucken uns jetzt noch mal verschiedene Bereiche an aus den Hattie-Studien. Genau. Schauen uns die nochmal an, welche Wirkung haben die und versuchen das dann nochmal in die Praxis einzuordnen. Also zu gucken, wie gehst du tatsächlich mit diesen Dingen um? Und da hatten wir gesagt, gehen wir nicht nur auf diese positiven Sachen ein, die ja einen hohen Wirkungsgrad haben, sondern interessant für uns sind ja auch die Dinge, die einen negativen Impact haben, weil wenn man die versucht zu vermeiden im Unterricht, hat das ja auch wieder eine positive Wirkung.
Genau, deswegen, also ich glaube, das Thema Angst ist in der Schule allgegenwärtig. Also wie oft hat man Kinder, die Bauchschmerzen haben? Manche Kinder in meiner alten Schule, die sind gar nicht mehr in die Schule gekommen, weil sie solche Angst hatten, teilweise in manchen Klassen. Also ich glaube, Angst ist ein wichtiges Thema, ein relevantes Thema für Schule und deswegen habe ich angefangen, mir dazu schon Notizen zu machen, aber dazu später
mehr. Mehr nächste Woche.
Genau.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, ich antworte zwar nicht so schnell, bin aber bemüht, bedanke mich auf jeden Fall für die E-Mails und Nachrichten, die uns erreicht haben, noch einmal an der Stelle. Wenn was ist, einfach kurz per E-Mail schicken. Und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten.
Dann bis nächste Woche.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.